Remo Haarlago, Sie sind Kinderarzt und Autor von Sachbüchern zur Erziehung und zum Menschsein. Fast 40 Jahre lang waren Sie leitender Arzt an der Abteilung für Wachstum und Entwicklung der Universitätskinderklinik Zürich. Sie haben außerdem federführend an den Zürcher Longitudinalstudien mitgearbeitet. Was genau das ist, darüber werden wir später noch sprechen. Ihr vorrangiges, lebenslanges Interesse sozusagen gilt der Frage, wie der Mensch am besten seine Individualität leben kann. Woher kommt dieses Interesse?
Also ich denke, anfänglich war das nicht bewusst. Und wenn ich mir das überlege, wann das irgendwie das erste Mal mich fasziniert hat, dann war das, als ich 6 Wochen im Bett lag mit 13 Jahren, hatte eine schwere Hirnerschütterung und ich las in dieser Zeit von Tolstoi Krieg und Frieden. Und das sind etwa 1400 Seiten und vor allem ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das hat mich fasziniert und hat mich auch zur russischen Literatur gebracht. Also zum Beispiel Dostojewski, die Gebrüder Karamasow, oder die sind ja sehr unterschiedlich. Aber als ich damals diese Romane gelesen habe, da habe ich nicht bewusst oder mir überlegt, was sind das jetzt für Persönlichkeiten.
Aber immerhin, es hat sehr früh angefangen. Jeder Mensch ist einzigartig, seine Individualität zu leben, macht den Sinn des Lebens aus, schreiben Sie in Ihrem Buch Das passende Leben, das 2017 erschienen ist. Das sind ja große Worte, die Individualität leben als Sinn des Lebens.
Ja, kann man durchaus so sehen.
Also ein großer Anspruch auch.
Ja, in verschiedener Weise. Eine Frage ist natürlich, was versteht man überhaupt unter Individualität, nicht?
In der Tat.
Und ich habe mich ein Leben lang damit herumgeschlagen, herauszufinden, wie verschieden die Menschen sind. Und wenn man es etwas auf die Spitze treiben will, vor allem auch genetisch, dann ist es so, dass jeder Mensch ein Unikat ist. Und zwar in einem Maße, dass es nie zuvor einen gleichen Menschen gegeben hat und auch in der Zukunft nie einen geben wird. Die große Ausnahme sind die eineiigen Zwillinge.
Und das heißt, die Aufgabe des Lebens jedes Menschen ist es, herauszufinden und deshalb Sinn des Lebens herauszufinden, worin genau dieses Unikat jeweils besteht, worin diese eigene Individualität jeweils besteht.
Genau. Mhm. Und die Frage ist natürlich dann etwas, nach was? Also wie weiß ich, dass mir das entspricht beziehungsweise nicht entspricht oder eben nach dem sogenannten Fit-Prinzip ich eine Übereinstimmung habe mit der Situation, in der ich stecke. Und da gibt's natürlich eine Reihe von Parametern. Also man kann sich wohlfühlen oder man kann sich nicht wohlfühlen. Man hat ein gutes Selbstwertgefühl, eine gute Selbstwirksamkeit. Also man hat das Gefühl, in dieser Situation kann ich bestehen, in dieser Situation kann ich mich bewähren oder eben nicht.
Jetzt haben Sie schon in Ihren Sätzen das Fit-Prinzip einfach so selbstverständlich verwendet. Das müssen wir aber kurz erklären. Das Fit-Prinzip ist etwas, was Sie entwickelt haben. Und das Fit-Prinzip funktioniert wie?
Also ich muss die Aussage etwas einschränken. Es gab vor mir schon 2 Psychologen, die das Fit-Prinzip in einem Buch verarbeitet haben. Das Wichtige am Fit-Prinzip ist, dass es ein Grundprinzip ist der Biologie. Also sie gilt jetzt nicht nur für uns als Menschen, sondern sie gilt wirklich für jedes Lebewesen vom Bakterium über die Pflanzen zu den Tieren und schlussendlich auch zu uns. Und was es meint, ist, einerseits sind wir alle aus einer ständigen Anpassung hervorgegangen, also im Verlauf von etwa 400 Millionen Jahre. Wir haben ständig unser Wesen angepasst, sei das mit der Motorik oder wie wir die Umgebung wahrnehmen mit den Augen. Und andererseits sind wir aber auch jedes einzelne Individuum, und das wäre jetzt das Fit-Prinzip, tagtäglich bemüht, irgendwie so in dieser Umwelt zurechtzukommen, dass wir uns, wie ich das vorher erwähnt habe, auch wohlfühlen.
Und wie hängen jetzt Fit-Prinzip und Individualität zusammen?
weil wir alle so verschieden sind, und das ist ganz wichtig, gibt es keine Regel, wie man das schafft. Jeder kann das eigentlich nur für sich selber leisten. Und das führt natürlich auch dazu, dass dann das Leben des Einzelnen auch einmalig wird. Und das etwas Absurde ist, dass es ja im deutschen Sprachraum vielleicht 30.000 Ratgeber gibt, die alle davon ausgehen, dass es Ratschläge gibt, die allgemeingültig sind. Und das würde ich eben bestreiten. Und der einfache Grund ist, weil wir einmalig sind, oder jeder ein Unikat ist.
Also in dieser Individualität, mit der Sie sich ein ganzes Leben lang beschäftigt haben, steckt zum einen dieser Unikatgedanke, das Individuum. Aber dadurch, dass es eben so viele Individuen gibt, darin steckt dann eben auch die Vielfalt. Und die Vielfalt ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Gerade jetzt, wie können wir Vielfalt leben, als Individuen Vielfalt leben in einer vielfältigen Gesellschaft? Diese Frage treibt uns jetzt auch gerade um angesichts von rechtspopulistischen Ressentiments auf der einen Seite und gleichzeitig auch die Frage der Individualität. Individualität leben hat ja auch nicht nur positive Seiten, zumindest wenn man hinschaut und sieht, wie es heute häufig falsch verstanden wird, Individualität zu leben. Mir fällt dazu ein, der Kultursoziologe Andreas Reckwitz, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der hat ja dieses Buch geschrieben vor kurzem, Die Gesellschaft der Singularitäten, über die Kehrseite dessen, dass wir heute alle versuchen, authentische Subjekte zu sein, in Anführungsstrichen, mit originellen Interessen und kuratierten Biografien. Wie sehen Sie das?
Da steckt jetzt sehr viel drin, ja, oder? Also da kann man sich eine halbe Stunde darüber unterhalten. Seine Individualität zu leben, kann man ja auch als Freiheit verstehen oder als selbstbestimmt leben. Und Rosa Luxemburg hat das mal auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, die Freiheit gibt es eigentlich nur im Anderen. Also meine Freiheit hört auf, wenn ich die Freiheit eines Anderen einschränke. Was für mich das ganz große Problem ist heutzutage, ist, sie können eigentlich die Individualität nur leben unter vertrauten Menschen. Und das war etwa 200.000 Jahre, also seit es den modernen Menschen gibt, war das der Fall. Also die Menschen haben immer in Lebensgemeinschaften gelebt, so von, sagen wir, 50 bis vielleicht 300, 400 Menschen, aber nie größere Massengesellschaften. Das haben wir eigentlich erst seit etwa 200 Jahren. Das kam auf mit der Industrialisierung. Und das Problem ist, dass in einer anonymen Massengesellschaft sie den anderen nicht kennen. Also man hat dann gewissermaßen keine Identität mehr. Und das ist etwas, was ich in der heutigen Zeit als sehr, sehr problematisch empfinde, weil schlicht aus dem Grund, dass wir dafür nicht gemacht sind. Wir sind gemacht für einen Lebensraum mit vertrauten Menschen. Und die Erfahrung kennen Sie sicher auch, wenn Sie die Menschen genügend kennen. Dann akzeptieren Sie zum Beispiel auch Schwächen. Sie wissen, der kann das nicht oder der reagiert so, der hat andere Bedürfnisse. Und genau das können die Menschen heutzutage eigentlich nicht mehr leben. Und eine groteske Auswirkung davon ist, dass sehr viele Menschen tagtäglich bemüht sind, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also wir haben dann eine Mode, die amok läuft, nicht? Weil wenn man an einem Tag ein bestimmtes Kleid getragen hat, dann wissen die anderen das am nächsten Tag. Also ich muss praktisch jeden Tag die Kleidung ändern, nicht? Also das ist so eine Auswirkung davon. Wenn wir die Menschen besser kennen, dann verschwinden ja eigentlich die Bedeutung dieser Äußerlichkeiten, oder? Also für uns sind dann ganz andere Eigenschaften wichtig, sei das, dass es bestimmte Interessen sind oder dass man etwas gemeinsam unternehmen kann und so weiter.
Das heißt also im Prinzip, das, was Sie gesagt haben, durch die Massengesellschaft entwickeln wir uns von der Individualität weg in Richtung des Aufmerksamkeit-Erweckens, aber vergessen dabei eigentlich zunehmend, dass es ja eigentlich darum geht, unsere Individualität, unsere Stärken, unsere Begabungen zu entwickeln, weil wir mehr Schein als Sein eigentlich vertreten, sozusagen als Devise.
Ja. Also wir können eigentlich als Individuen erst wahrgenommen werden, wenn der andere eine Erfahrung mit uns gemacht hat. Und diese Erfahrungen fehlen heutzutage weitgehend. Sondern es ist so der erste Eindruck, oder? Die Erscheinung, wie groß ist der Betreffende, wie ist er gekleidet, was hat er vielleicht auch für Accessoires und so. Und dann geht's leider nicht weiter. Und wenn man eben dann bedenkt, dass unsere Vorfahren immer, aber wirklich immer nur mit vertrauten Menschen gelebt haben, dann versteht man auch, dass wir natürlich ein bestimmtes Sozialverhalten entwickelt haben, das dann in der anonymen Gesellschaft nicht mehr funktioniert.
Sie haben jetzt eben dieses Stichwort Erfahrungen machen verwendet und da möchte ich jetzt gerne mal einhaken und möchte jetzt tatsächlich zu Ihrer eigenen Biografie kommen. Sie haben eben schon selber gesagt, Sie hätten da diese Phase gehabt, als Sie krank waren, wo Sie sehr viel gelesen haben, Tolstoi gelesen haben. Auf Ihrer Website schreiben Sie auch, meine bevorzugte Tätigkeit im Schulalter bestand im Lesen von Belletristik unterschiedlichster Kulturkreise. Eben vor allem die russische Literatur hätte es Ihnen angetan. Sie hätten auch die komplette Bibel und die sechsbändige Ausgabe des Brockhaus gelesen. Stichwort Erfahrung machen. Das klingt ja aber eher dann zunächst mal nach Bücherwurm und nicht so sehr nach sozial engagiertem Jugendlichen, der Erfahrungen macht.
Ja, das stimmt in einer gewissen Weise. Also, wie ich die Zeit verbracht habe. Aber auf der anderen Seite war ich nicht in dem Sinn jetzt asozial, dass ich überhaupt nicht mit anderen Kindern zusammen war. Also ich war zum Beispiel ab dem 7. Lebensjahr bei den Pfadfindern, oder? Und ich habe das bis 18, 19 Jahre gemacht. Also in dem Sinne trifft das überhaupt nicht zu. Mhm. Aber es ist schon richtig, ich habe wirklich sehr viel gelesen. Ja.
Und dann habe ich eben auch sowas gefunden, einen Hinweis darauf, dass Sie in Ihren ersten 6 Schuljahren bei einem überforderten und gewalttätigen Pädagogen nahezu nichts gelernt hätten. Was hat es damit auf sich?
Ja, das war eine absurde Situation. Also das war in der Mittelstufe, also das ist hier in der Schweiz von der 4. bis 6. Klasse, 3 Jahre. Und der Lehrer war schon etwas älter und oft überfordert. Und er hatte noch einen dieser klassischen Bambusstücke, mit dem er Tatzen ausgeteilt hat, gelegentlich auch auf den Rücken geschlagen hat. Es war dann so, also wir waren 43 Schüler, also es war auch eine sehr große Klasse, aber damals üblich. Als es um den Übertritt ging in die Oberstufe, also von der 6. Klasse in Gymnasium, Sekundarschule und so weiter, hat man uns beschieden, also 37, die gehen in die Realschule, das ist die unterste Stufe, und 5, die gehen in die Sekundarschule, darunter war ich, und einer geht ins Gymnasium, das war mein bester Freund. Und dann sind wir gegangen und sind alle durchgefallen. Und es hat sich herausgestellt, dass unser Lehrer in der 5. und 6. Klasse nochmals das gleiche Programm gemacht hat wie in der 4. Klasse. Also er war einfach überfordert, schlicht überfordert, oder? Was dazu geführt hat, dass er vorzeitig pensioniert wurde. Und wir hatten nochmals eine verlängerte Probezeit und dann hat es geklappt.
Also das hat dann auch keine nachhaltigen Wirkungen für Ihre Bildungsbiografie gehabt?
Nein, ich denke nicht. Aber es hatte eine andere nachhaltige Wirkung. Ein Schüler hatte dieser Lehrer speziell auf dem Kieker, der Freddy. Und etwa als ich 25 Jahre alt war, also Freddy auch, habe ich in der Zeitung gelesen, dass der Freddy im Leichtgewicht Schweizer Meister im Boxen geworden ist. Und ich habe mich damals gefragt, als ich das gelesen habe, ob das nicht eine Langzeitwirkung gewesen ist, dieses Lehren.
Und zu Hause war das so bei Ihnen, dass Sie in einer Großfamilie aufgewachsen sind mit Onkeln und Tanten und Cousins und Cousinen, richtig?
Ja, es war nicht ganz so, aber die Situation war sehr speziell und jetzt muss ich etwas ausholen. Mhm. Es war so, dass mein Großvater 1912 mit 9 Kindern in die Schweiz gekommen ist. Und zwar, weil er ahnte, dass in der Gegend, aus der sie kamen, der Krieg beginnen wird zwischen Italien und Österreich. Also da waren dann 9 Kinder in der Schweiz. Mein Vater war der Jüngste, der kam 1915 auf die Welt. Und dann starb der Vater ein Jahr später und 3 Jahre später die Mutter. Also es waren 10 Kinder allein. Die Älteste war 19, der zweitälteste 17. Und das war natürlich eine schwierige Situation für die Gemeinde. Die versuchte, die Kinder zurückzuschicken nach Italien und das ging nicht wegen dem Krieg. Und dann wollten sie die Kinder aufteilen in der Gemeinde. Das ging auch nicht, die Kinder wollten nicht. Und dann hat man ihnen einen Hausteil überlassen und dann haben sie sich gewissermaßen selber großgezogen. Und das ging eigentlich sehr gut. Also, und ich vermute, dass das auch zu einer extrem schnellen Assimilation geführt hat, weil die Kinder waren gewissermaßen fürs Überleben darauf angewiesen, dass sie gute Beziehungen hatten zu den Mitbewohnern. Und das war auch tatsächlich der Fall. Also später, als ich als Kind in diesem Dorf war, hatte ich eigentlich immer nur positive Reaktionen. Also die älteren Menschen, die die Kinder noch gekannt und zugeschaut haben, wie sie groß geworden sind, die hatten einen enormen positiven Bezug. Und 2 meiner Onkel, die waren so gut irgendwie integriert, dass sie sogenannte Kranzschwinger wurden. Also sie haben das Schwingen, das ist ja ein spezieller Schweizer Sport, ähnlich wie Ringen, nicht ganz so gleich. Und die Kranzschwinger, das waren dann die wirklich Guten. Und das finde ich schon erstaunlich, oder? Dass die gewissermaßen aus dem Stand heraus sich so gut angepasst haben und auch beliebt waren, ja.
Aber das heißt, Ihre Onkels, Ihre Tanten, Ihre Cousins, Ihre Cousinen, Sie alle, Sie inklusive, Ihre Eltern auch, waren dann in diesem Dorf einfach sehr...
Nein, nicht mehr später, aber der Zusammenhang in der Verwandtschaft, der blieb.
Das heißt, Familie ist für Sie auch immer ganz wichtig
gewesen. Ja, ist extrem wichtig, ja.
Und wenn wir jetzt mal einen kleinen Sprung machen, Sie sind im Alter von 20 Jahren, sind Sie an die Universität gegangen und haben mit dem Medizinstudium begonnen. Also direkt nach dem Abitur, Matura heißt das ja hier in der Schweiz, oder?
Genau.
Und damals war da noch nichts mit Auslandsaufenthalt. Das war einfach, das war 1963, glaube ich, das war noch nicht so verbreitet. Damals?
Nein, ich hatte noch ein anderes Problem. Mhm. Und zwar, ich ging an ein naturwissenschaftliches Gymnasium und um Medizin zu studieren, wurde Latein verlangt. Und dann haben wir zu viert ein verrücktes Unternehmen gemacht. Wir haben beschlossen, innerhalb eines Jahres die eidgenössische Matur in Latein zu machen und zusätzlich das erste Propädeutikum. Also es ist der helle Wahnsinn, oder? Und das war gerade die Herausforderung. Und 3 haben es tatsächlich geschafft. 2-3 Jahre später, ich weiß nicht mehr wann, wurde das Latein abgeschafft.
Wie ärgerlich, ja. Und warum dann Medizin und nicht zum Beispiel Psychologie?
Also die Psychologie, das war mir zu eng. Wobei die Medizin war auch eine große Enttäuschung. Also ich habe mir eigentlich erhofft, dass ich den Menschen besser verstehen würde, wenn ich Medizin studiere. Und das war natürlich überhaupt nicht der Fall. Ich hatte am Schluss ein großes Detailwissen, zum Beispiel über die Organe und so. Aber das hat mir den Menschen überhaupt nicht näher gebracht.
Aber Sie haben sich dann sehr schnell nach Abschluss Ihres Medizinstudiums auf die Pädiatrie, also die Kinderheilkunde, spezialisiert. Wie kam das?
Also in der Pubertät dachte ich auch daran, Lehrer zu werden. Also so weit davon ist es nicht, oder? Also das Kind hat mich immer interessiert. Und ich weiß es eigentlich auch nicht genau, was wirklich der Auslöser war. Das wichtigste Element war sicher, dass ich Kinderchirurge werden wollte. Also Chirurgie, ich wollte etwas mit den Händen machen. Und irgendwie die Chirurgie und die Kinder, das hat gut zusammengepasst. Ja. Und dann konnte ich aber nicht.
Und dann konnten Sie nicht. Dann waren Sie gesundheitlich eingeschränkt.
Ja, ich wurde schwer krank und bin dann eigentlich, weil ich so eingeschränkt war in meinen Möglichkeiten, etwas per Zufall auf diese Abteilung gekommen.
Also das war diese Abteilung Wachstum und Entwicklung an der Universitätskinderklinik in Zürich, ja. Sie sagten ja eben gerade Kinder, das war ganz wichtig. Und Sie sagen auch, wiederum auf Ihrer Website, die ich eben genau studiert habe in Vorbereitung auf diese Sendung, die größte Bereicherung in meinem Leben waren für mich als Arzt und Wissenschaftler die Kinder. Was heißt das genau?
Also mir war das sehr, sehr lange, war mir das nicht bewusst, aber irgendwie war es ganz folgerichtig. Das habe ich dann im Nachhinein gewissermaßen aus der Rückschau realisiert. Wenn Sie versuchen, den Menschen zu verstehen, am Beispiel Erwachsener, dann haben Sie ein Riesenproblem. Weil der Erwachsene ist gewissermaßen ein fertiges Produkt. Und da kommt dann auch noch die Erfahrung dazu, die jeder unterschiedlich gemacht hat. Wenn Sie aber anfangen bei der Geburt, dann ist das wie, wenn sich eine Blume entfaltet. Also das geht sehr langsam und Sie sehen eigentlich so Schritt für Schritt, wie sich zum Beispiel die Motorik entwickelt, wie sich die Sprache entwickelt, wie die sozialen Kompetenzen auftreten im Verlauf des Größerwerdens. Also dieses Studium des Kindes ist im Grunde genommen ideal, um den Menschen zu verstehen.
Und Sie haben das ja dann auch tatsächlich ganz systematisch gemacht. Sie waren nicht nur in der Leitung dieser Abteilung Wachstum und Entwicklung an der Universitätsklinik, Kinderklinik in Zürich, sondern Sie haben dann sich wissenschaftlich mit der Entwicklung von Kindern hin zu Erwachsenen beschäftigt, und zwar in diesen Zürcher Longitudinalstudien. Das ist eine groß angelegte Langzeitstudie über 40 Jahre, also 1978 bis 2005. Das hat schon 1954 begonnen, genau.
Genau. Also, da bin ich noch in die Schule gegangen. Das war ein interessantes Projekt nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar der NATO. Und zwar haben sie eine ganze Reihe von Projekten in Europa durchgeführt, um die Menschen zusammenzuführen, um die Länder zusammenzuführen. Und ein solches Projekt waren eben solche Longitudinalstudien, also Studien, wo man die Kinder von der Geburt bis ins Erwachsenenalter verfolgt, in verschiedenen Ländern in Europa und eines in Afrika. Also da war London, Brüssel, Paris, eben auch Zürich, Stockholm und leider keine Stadt aus Deutschland. Das war sicher eine falsche Strategie. Wir haben das alle sehr bedauert im Nachhinein. Und in allen diesen Städten hat man diese Studien durchgeführt und das Prinzip war eigentlich, dass man möglichst alle größeren Entwicklungsbereiche erfasst. Also wie entwickelt sich die Körpergröße, das Gewicht, aber auch die Sprache oder das Sozialverhalten oder die visuelle Wahrnehmung, das Erkennen von Mustern oder des Raumes, logische, mathematische Fähigkeiten natürlich auch und so fort. Also das war gewissermaßen eine riesige Sammlung von Eigenschaften, Kompetenzen, die sich im Verlaufe von etwa 15 bis 20 Jahren entwickeln.
Und was waren die wesentlichen Erkenntnisse im Hinblick auch nochmal auf Ihr spezifisches Interesse, Individualität des Menschen? Also lässt sich das sagen, was waren die wesentlichen Erkenntnisse aus diesen Studien?
Man kann vielleicht zwei, drei Schwerpunkte rausnehmen. Einer ist, dass eben, das habe ich in diesen Studien gelernt, das waren ja mehr als 700 Kinder total. Jedes Kind ist einmalig. Und also einmalig heißt verschieden von den anderen. Aber was auch interessant ist, das ist, jedes Kind ist auch einmalig in sich selber. Das heißt zum Beispiel, kann es sein, dass bei einem Kind die Motorik sehr gut ausgebildet ist, die Sprache aber nicht. Das Zahlenverständnis ist wieder besser und das musikalische Verständnis ist ausgesprochen gut. Und er hat aber Probleme mit dem Zeitverständnis und dem Planen von Abläufen. Also jedes Kind ist wie ein Potpourri oder ist wie ein Puzzle. Er hat ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften. Und das ist dann bei jedem Kind wieder anders. Und das ist das eine. Das zweite ist, was leider die Schule versucht, man kann das Kind nicht anders machen. Also wenn zum Beispiel ein Kind eine Leseschwäche hat, dann bringt man das nicht weg. Und was man eigentlich tun sollte, ist, dass man dem Kind hilft, das Beste aus seiner beschränkten Lesefähigkeit zu machen. Aber man darf nicht erwarten, dass wenn man das Kind jetzt übermäßig exponiert zu Texten oder dass man es in irgendwelcher Weise fördern will, dass das Kind besser wird. Es ist einfach nicht wahr.
Und da kommen dann die Eltern ins Spiel, oder?
Also ja, die Eltern sind natürlich auch sehr unter Druck, oder? Und dass sie dann ein Verständnis haben für das Kind, ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe vom Kinderarzt, irgendwie ihnen das nicht beizubringen, aber das Verständnis beispielhaft bei ihnen zu fördern.
Ja. Mhm. Naja, und damit ganz eng verknüpft ist ja diese ganz grundsätzliche Frage zum Verhältnis zwischen Anlage einerseits und Umwelt andererseits. Und zur Umwelt gehören dann eben die Eltern, dazu gehört die Schule etc. Und darüber gibt es viele Küchenmeinungen, sage ich jetzt mal, wie Anlage und Umwelt, in welchem Verhältnis die stehen. Aber den Experten gefragt, wie ist das denn nun?
Es ist viel einfacher, als man meint. Also die meisten gehen natürlich davon aus, es ist sowohl als auch. Und das stimmt. Aber ich mache jetzt zuerst einen Vergleich, weil der leuchtet eigentlich allgemein ein. Wenn man das Wachstum nimmt, dann ist es natürlich so, dass wenn ein Kind hungert, zu wenig Nahrung bekommt, dass es dann kleiner wird. Das ist offensichtlich. Aber wenn man es überernährt, wird es nicht größer, sondern nur dick. Also was ich sagen will, die Anlage definiert, was möglich ist. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, diese Anlage möglichst gut durch Erfahrungen oder was auch immer es ist, auszunützen, soweit es möglich ist. Aber wenn man eben zum Beispiel ein Kind hat, und das ist ja nicht so selten, das Mühe hat mit dem Lesen, natürlich, wenn es dann überhaupt nicht mehr liest, dann ist es noch schwächer. Aber es ist nicht so, dass man jetzt durch irgendwelche Förderung die begrenzte Anlage übersteigen kann. Es geht nicht.
Ja, nur wie erkennt man überhaupt, also gut, bei der Leseschwäche ist es sehr offensichtlich, aber wie erkennt man ansonsten tatsächlich die Begrenzungen der Kinder oder des eigenen Kindes, weil die eigenen Eltern sind ja damit konfrontiert, dass sie dann entscheiden müssen, welche Möglichkeiten bieten sie ihrem Kind oder wo wäre es besser, dann vielleicht sich doch ein bisschen zurückzuhalten.
Also das ist aus verschiedenen Gründen für viele Eltern schwierig und auch für das Schulsystem. Aber wenn man dem Kind gerecht werden will, dann sollte man davon ausgehen, dass eigentlich jedes Kind lernen will. Und ich kenne kein Kind, das nicht lernen will. Das Problem ist, dass unsere Erwartungen zu groß sind. Also wir müssen nicht befürchten, dass Kinder plötzlich nicht mehr lernen wollen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn man jetzt über seinen Entwicklungsstand hinaus das Kind fördern will, dass man dann seine Neugierde verdirbt. Also es wird ständig überfordert und verliert dabei die Lust zum Lernen. Man hat einen negativen Effekt. Wann weiß man, wann genug ist? Das spürt man den Kindern an, nämlich dann, wenn sie nicht mehr wollen, wenn sie in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt sind, vor allem in ihrem Selbstwertgefühl, wenn sie einen Eindruck bekommen, also ich schaff's einfach nicht, ich bin ein Versager, die Eltern und der Lehrer wollen mehr von mir und ich krieg das einfach nicht hin. Und das finde ich extrem schlimm, weil das wirkt sich natürlich langfristig aus. Also wenn die Kinder dann mal erwachsen sind, dann haben sie immer dieses Gefühl, ich schaffe es nicht. Und dieses Gefühl ist leider unter den jungen Erwachsenen verbreitet. Die japanische Regierung hat kürzlich ein Memorandum herausgegeben, 120.000 Kinder gehen nicht mehr in die Schule. Die gehen einfach nicht mehr, weil sie es wirklich satt hat.
Also Schulverweigerer.
Ja. Und bei uns ist das nicht so häufig in der Schweiz und in Deutschland, aber wir haben sie auch. Und es wird tabuisiert. Also Kinder, die einfach so überfordert werden, dass sie dann depressiv werden und die Schule verweigern.
Aber welche Erfahrungen haben Sie denn jetzt gemacht an der Uni-Kinderklinik in Zürich? Und Sie haben ja auch selber Bücher geschrieben, mit denen Sie den Eltern Hilfestellung geben wollten, Babyjahre, Kinderjahre, wo Sie die Entwicklung der Babys und der Kinder beschrieben haben. Auf welche Resonanz ist das gestoßen?
Ich kriege sehr viel Feedback. Aber der ist natürlich einseitig. Oder also Eltern, die überhaupt nicht einverstanden sind, die sagen mir das auch nicht. Nicht? Also das, was ich zu hören bekomme, ist einseitig. Aber, also die Babyjahre sind 1993 auf den Markt gekommen. Und seither ist es ein Bestseller. Und das funktioniert so, es wird von Generation zu Generation, vor allem von den Müttern, teilweise auch von den Vätern, weitergegeben. Und das finde ich persönlich sehr schön, oder? Also das ist im Grunde genommen die beste Wertschätzung, die ich mir vorstellen kann. Also dass die Eltern finden, mir hat dieses Buch geholfen und deshalb sage ich es weiter.
Und hatten Sie denn in Ihrer Zeit, in der Sie in Zürich an der Kinderklinik gearbeitet haben, auch permanent Sprechstunden für Eltern und haben dort auch wahrnehmen können, vielleicht, wie sich der Umgang von Eltern mit Kindern über die Jahre und Jahrzehnte verändert hat?
Ja, wir haben das sogar in den Studien, konnten wir das nachweisen. Ja, das hat sich sehr verändert, das Verhalten. Also zwischen den 50er und 70er Jahren war schon eine große Veränderung, zum Beispiel in Bezug auf die Sauberkeitserziehung. Und zwischen den 70er Jahren und heute nochmals, also zum Beispiel in Bezug auf das Schlafen, also ob man die Kinder sich selber überlässt, schreien lässt, wenn sie nicht schlafen können, ob man sie ins Bett nimmt, anfänglich die Kleinen, da hat sich sehr viel verändert. Ja.
Und jetzt ist ja schon länger immer wieder von Helikoptereltern die Rede, von dem Förderwahn der Eltern ihren Kindern gegenüber. Das alles nehmen Sie auch so wahr? Also hat dieser Förderwahn dann nochmal in vielleicht den letzten 10 Jahren weiter zugenommen? Oder wie würden Sie das charakterisieren?
Also für mich hat das schon in den 90er Jahren angefangen und dann ganz stark nach der Finanzkrise 2008. Also ich denke, das Hauptproblem sind die existenziellen Ängste der Eltern. Also die Eltern sind sehr verunsichert für sich, also behalte ich meinen Job, nimmt der Verdienst ab und so weiter. Und dann, weil sie verunsichert sind, machen sie extremen Druck auf die Kinder, weil sie wollen, dass die unbedingt erfolgreich sind. Also ich würde meinen, das ist der Hauptgrund, weshalb so viel Druck ausgeübt wird auf die Kinder. Und das sind sich natürlich viele Eltern gar nicht bewusst. Und man kann das mildern, wenn man ihnen sagt, gut, es ist wichtig, dass sie lesen, schreiben und so weiter können, dass sie ein gewisses Wissen haben. Aber das Wichtigste überhaupt ist eigentlich, dass sie die Kindheit bezüglich dem Selbstwertgefühl und der Selbstwirksamkeit unbeschadet überstehen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Weil wenn es so ist, dass ein junger Erwachsener das Gefühl hat, ich war immer ein Versager, in der Schule, dann glaubt er nicht an sich selber. Der nimmt in einer gewissen Weise zu Recht an, jetzt geht es genauso weiter.
Und wie haben Sie das mit Ihren eigenen Kindern gemacht? Sie haben ja 3 Kinder und 4 Enkelkinder. Sind Ihre Kinder zunächst mal alle Akademiker und Akademikerinnen geworden?
Also ich muss vorausschicken, die gingen in die Steiner Schule. Das war mal ein Entscheid. Wobei ich jetzt das nicht propagieren will. Wir hatten einfach Vorbehalte in Bezug auf die Volksschule. Die Eva, die sagte dann, als sie 12 war, ich werde Gärtnerin. Dann habe ich gesagt, gut, ja, okay. Mit 16 hat sie die Schule geschmissen und ist Gärtnerin geworden und hatte eine eigene Gärtnerei. Vor ein paar Jahren hat sie aufgehört damit, weil sie 2 eigene und 3 zusätzliche Kinder hat, für die sie schauen muss. Die mittlere, die Katrin, die war tänzerisch sehr begabt. Die fing mit 6, also nicht, dass wir sie geschoben hätten, überhaupt nicht. Die fing mit 6 Jahren, fing sie an zu tanzen, also Ballett. Ging dann in eine spezielle Kunstschule, Kunst- und Sportschule. Und als sie ausgewachsen war, mit 16, musste sie erkennen, dass sie keine Chance hat im Ballett. Und zwar, weil sie einfach zu klein war. Das war ein Drama und sie hat dann eine Lehre gemacht, kaufmännische Lehre, hat dann zum Teil wieder angefangen zu tanzen, natürlich anders. Und sie hat zwei eigene Kinder und auch nochmals zwei dazu. Ja, und die Jüngste, die Johanna, die ging tatsächlich ins Gymnasium und ist heute Psychiaterin.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen an den Anfang dieser Sendung, wo wir kurz über das FIT-Prinzip geredet haben. Sie haben jetzt geschildert, welchen Weg Ihre eigenen Töchter genommen haben. Dann war es bei der Mittleren so, dass im Prinzip da so eine Misfit-Situation eingetreten ist. Sie wollte gerne Tänzerin werden und hat festgestellt...
Ja, da ging es ihr auch nicht gut, wirklich. Das war eine ganz schwierige Zeit. Ja.
Und solche Misfit-Situationen, die Sie ja tatsächlich so nennen, die lassen sich nicht verhindern, aber wie kann man damit umgehen?
Ja, ich denke, in solchen Situationen ist es eben dann schon sehr hilfreich, wenn man sich überlegt, wer man eigentlich ist, wo die Stärken und Schwächen sind und was man jetzt halt für eine andere Richtung nehmen muss, zum Beispiel in der Ausbildung.
Haben Sie denn selber, Sie persönlich, auch solche Misfit-Situationen in Ihrem Leben erfahren?
Oh, ich hatte viele, ja. Mhm. Ich hatte viele, vor allem auch Gesundheit. Ich habe eine war beispielsweise, als ich ging, ich habe das schon erwähnt, ich ging in die Sekundarschule, nicht, nicht ins Gymnasium. Und das war so, weil mein Vater hat das aktiv verhindert, weil er wollte, dass ich sein Geschäft übernehme, eine mechanische Werkstatt mit etwa 10 Arbeitern. Und ich ging dann in Sekundarschule und als mein Bruder, der ist 3 Jahre jünger als ich, dann gesagt hat, er übernehme das Geschäft, war ich frei.
Was ist eigentlich mit den Menschen, die... als Kinder keine Situationen erlebt haben, in denen ihre Individualität gefördert wurde, kann man auch als Erwachsener noch wieder zu den Wurzeln gewissermaßen zurückkehren? Also ist das korrigierbar?
Ja, also wir haben ja in der Schweiz ein sehr durchlässiges Bildungswesen. Also in der Schweiz ist das absolut machbar. Wir haben in den Longitudinalschulen unglaubliche Karrieren erlebt. Also einer, der machte zuerst eine Lehre, dann machte er das Abitur nach, dann studiert er, jetzt ist er auch schon wieder pensioniert, aber er war Professor an der Universität. Und es gibt eben auch die andere Richtung. Also wir hatten einen Jungen, der war mathematisch extrem begabt. Also wirklich unglaublich. Und der ging dann an die ETH hier, an die Eidgenössische Technische Hochschule und studierte theoretische Physik. Das ist etwa das Schlimmste, was man sich antun kann. Hat abgeschlossen und dann kam er eines Tages und sagte, so, und jetzt werde ich Schreiner. Und das ist er geworden. Eine Lehre gemacht, ist in ein Bergtal verschwunden und war von da weg Schreiner. Also das kann ganz unterschiedlich verlaufen. Ich hatte einen sehr guten Freund, der aus familiären Gründen ging auch an die ETH, Maschineningenieur wurde er dann an eine Business School in Amerika, kam zurück, war der jüngste CEO in der Schweiz, sehr erfolgreich, extrem. Und dann mit 37 sagte er, jetzt ist Schluss. Dann hat er Medizin studiert, mit 37, und wurde Allgemeinpraktiker.
Wie passiert das, dass Menschen plötzlich ihr Begabungspotenzial erkennen und danach handeln?
Also ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, natürlich, wie man aufgegleist wird in der Kindheit, nicht? Also was man für Beispiele hat.
Vorbilder.
Für Vorbilder hat, nicht? Und dann natürlich auch die Wertvorstellungen, die in der Familie bestehen. Also was ist dem Vater, was ist der Mutter wichtig? Zum Beispiel in Bezug auf das soziale Prestige, nicht? Es gibt eine Studie in der Schweiz, die hat dann geschaut, was passiert jetzt, wenn die Eltern beide Akademiker sind mit den Kindern. Und nur etwa 60% sind wieder Akademiker, oder? Also auch wenn das ein wichtiges Anliegen ist, da werden längst nicht alle Akademiker.
Und das hat was mit dem Begabungspotenzial zu tun.
Sehr, ja. Mhm. Und wenn man das übertreibt, also wenn man die Kinder dann allzu sehr pusht, dann kann das wirklich eine ganz unglückliche Konstellation geben. Also ein Proband von unserer Studie, der hatte das Pech, dass der Vater Chef war der Börse in Zürich und Banker. Also der Sohn hatte keine Wahl. Er machte eine Lehre, wurde Banker und mit 30 hatte er einen Zusammenbruch, war schwerst depressiv, kam in eine psychiatrische Klinik und da versucht man ja auch die Patienten zu beschäftigen. Da kam er auch in eine Schreinerei und dann war es passiert.
Haben Sie denn in den 40 Jahren, die Sie an der Kinderklinik Zürich gearbeitet haben, zwischendurch mal gedacht, ach, das wäre was, was ich auch gerne mal machen würde?
Ja, das gab es schon, aber nie in dem Maße, dass ich jetzt mir ernsthaft das überlegt hätte. Und zwar einfach deshalb, weil das, was ich in diesen 40 Jahren gemacht habe, das habe ich sehr gerne gemacht. Und ich war extrem privilegiert im Sinne von, dass ich sehr große Freiheiten hatte, wie ich arbeite, wie ich das Institut gestalte, wen ich anstelle und so weiter. Aber es gibt natürlich schon Dinge, die ich einfach nicht machen konnte, das ist klar.
Zum Beispiel?
Ich habe noch im Gymnasium angefangen, Gitarre zu spielen und dann im Medizinstudium war das einfach nicht mehr möglich, also klassische Gitarre.
Aber so beruflich was komplett anderes zu machen,
nein,
das
nein,
haben Sie sich nein, nie gewünscht.
Nein, mhm. Überhaupt nicht.
Sie sind 2005 pensioniert worden. Sie haben Bücher geschrieben, also Sie haben dieses Buch Das passende Leben geschrieben. Das hat 6 Jahre gedauert und ist sowas wie ein Lebenswerk für Sie. Aber was hat Remo Halago noch gemacht in dieser Zeit?
Nicht allzu viel, weil ich eben gesundheitlich so eingeschränkt bin. Also ich gehe viel wandern. Ich habe einen Garten, den ich sehr liebe. Also da verbringe ich mindestens 1 Stunde pro Tag im Garten und mache irgendetwas. Ich interessiere mich nach wie vor für Film und Bücher und so. Aber eben, also jetzt herumreisen oder so, das ist mir leider nicht mehr möglich.
Wir haben eingangs darüber gesprochen, wie die Massengesellschaft sozusagen behindert die Individualität des Menschen, die Entwicklung der Individualität des Menschen. Und Sie befürworten, favorisieren das Zusammenleben von Menschen in kleineren Lebensgemeinschaften, haben Sie ja auch eingangs geschildert. Warum? Leben Sie denn selber gegenwärtig so?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe sehr viel Kontakt mit der Umgebung, mit den Leuten, die im Haus links, rechts, oben und unten wohnen. Also, und ich wohne in einem Dorf.
Sie haben ja mal gesagt, Sie seien ein Getriebener. Jetzt im Moment erlebe ich Sie nicht mehr so. Ist das mit dem Getriebensein dann jetzt eher gewichen und einem?
Nein.
Nein.
Und das finde ich auch so etwas Interessantes. Also ich kenne recht viele Künstler, Schriftsteller, und die sind alle getrieben. Die haben gar keine Wahl. Einer hat mal gesagt, schöpferisch tätig zu sein, das ist kein Können, das ist ein Müssen. Und das finde ich sehr, ja.
Und wie wird Remo Halago seine Individualität in den nächsten Jahren leben?
Also ich habe den Eindruck, ich werde gelebt. Ich bemühe mich irgendwie noch, das Beste daraus zu machen, was so von Tag zu Tag noch vorhanden ist. Aber ich spüre schon, dass ich immer weniger bestimmen kann.
Das ist mir jetzt aber zu negativ. Jetzt müssen wir noch einen positiven.
Nein, das ist überhaupt nicht negativ. Nein. Also, ich erzähle zum Abschluss noch eine Geschichte, oder? Und die geht so. Ich war auf dem Marché aux Puces in Paris, also auf dem Flohmarkt. Und da kam eine Zigeunerin auf mich zu und damals, ich war 25, haben sie das sehr bestimmt gemacht. Also man konnte ihnen nicht ausweichen. Dann hat sie meine Hand genommen, natürlich lange studiert und etwas nachdenkliches Gesicht gemacht. Und dann hat sie einiges gesagt, ich habe alles vergessen, eines nicht. Sie sagte nämlich, sie werden 47 Jahre alt. So, und das habe ich dann vergessen. Und als ich 31 war, hatte ich den ersten Hirnschlag. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, die hat recht. Jetzt bin ich 76, oder? Und ich finde, ich hatte schon sehr viel Glück. Weil ich habe natürlich schon gehofft, dass es länger geht als 47. Aber ich war immer skeptisch eigentlich. Und dass ich überhaupt so geworden bin, das ist sehr schön. Also von dem her ist das wirklich für mich ein langes und erfülltes Leben, ja.